ganz allgemein. Man kann Dinge so verschieden sehen. Ich finde, es ist ein sehr milder Winter dieser Sommer. Dafür muss man auch dankbar sein. Heute Morgen habe ich noch gedacht, drehen wir jetzt die Heizung auf oder nicht? Naja, gut. Ich stehe immer ein bisschen in Kontakt mit der Birgit. Und irgendwann kriege ich dann auch immer so einen ersten Impuls von ihr, um was es denn gehen könnte heute. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, es ist jedes Mal eine Herausforderung. Themen, die ich so noch nie gehabt habe. Und dann fange ich an zu paddeln und zu schwimmen. Und irgendwann denke ich mir, was würde ich mir denn in diese Richtung sagen oder was wäre mir wichtig dabei? Und das möchte ich heute weitergeben. Das Thema kommt gleich dran. Ich führe da mit einer kleinen Geschichte ein. Manche von euch, kann ich euch sagen? Ja, ja, ja schon. Ja. Manche von euch wissen ja schon, dass ich Jesuit war und die Jesuiten haben eine sehr intensive Ausbildung, aber auch zwischendrin auch ganz originelle Einfälle, um bestimmte Fähigkeiten zu trainieren. Eine davon ist, wir haben manchmal so Abende gehabt, wo dann gesagt, so, und heute gibt's eine Podiumsdiskussion von zwei Leuten. Und mal über dieses Thema oder jenes Thema. Und an dem Abend, an den ich mich erinnern kann, ging es um das Thema, hatte jemand ganz wenig Haare. Also es war nur noch hier so ein Kranz da. Also für einen Student schon relativ frühe Leistung. Und ein anderer einen richtigen Wuschelkopf. Und irgendwo kam auf die Schnapsidee und haben gesagt, ihr beiden diskutiert jetzt über den Vorteil der beginnenden Glatze und dem Vorteil des Wuschelkopfes. Und es war ein sehr spannendes Geschehen. Wir haben da gesessen, es waren wirklich gute Argumente. Aber irgendeiner musste ja siegen und einer hat tatsächlich gesiegt. Er hat gesagt, wer ausharrt bis zum Ende, der wird gerettet werden. Das war für uns, ja. Der hat's gehabt. Dann sind wir mitten im Thema. Das ist das Thema. Was ist mit dieser ganzen Geschichte, die ja so häufig in der Bibel vorkommt, durchhalten, aushalten, nicht ungeduldig werden und so. Wir denken an unsere eigenen Erfahrungen mit so manchem. Zum Beispiel mit unserem Gebet. Wir beten um etwas. Das ist ja so von in Gottes Willen, was ich jetzt gerade bete. Und warum tut er denn nichts? Warum tut er nichts? Oder scheinbar nichts? Oder wie auch immer. Es macht uns nervös. Es macht uns, es greift uns an in unsere Art und Weise. Ich habe doch wirklich als dein Kind, Papi, Vater, habe ich dich jetzt um etwas gebeten und du tust, als wenn du mich nicht hören würdest. Also das kann man normalerweise nicht bei kleinen Kindern machen. Einfach nicht zu hören. Das ist ganz schlimm für kleine Kinder. Vielleicht haben sie das selber mal erlebt. Hört einfach weg, hört nicht zu. Sagt, reagiert nicht mal irgendwie drauf. Wenn du wenigstens sagen würdest, sei ruhig. Nein, reagiert nicht drauf. Das sind so die ersten Erfahrungen, die manchmal so tief sitzen können, dass Menschen, die durchaus zum Glauben kommen und dann auch ein gewisses Vertrauen zu Gott entfalten und irgendwann haben sie den Punkt, wo sie um etwas bitten. Jetzt aber wirklich. Jetzt hänge ich in der Petrouille oder dieses oder jenes. Und dann kommt nichts. Und ich darf wirklich sagen, ein Teil meiner Seelsorge hatte mit Menschen zu tun, die irgendwann mal aus dem Glauben ausgestiegen sind. Genau aus diesem Grund. Ich bin mir vorgekommen wie in einer Gummizelle. Ich spreche gegen eine Wand und es kommt nichts zurück. Es kommt nichts. Alles nur Einbildung? Ist die nächste Frage. Was hast du gehört? Was hast du von den Leuten gehört? Die haben dir mit die tollsten Storys erzählt. Aber bei dir tut sich nichts. Nichts. Das ist der erste Punkt, an dem wir durchhalten müssen. Und es ist ganz schön schwierig. Da muss schon einiges vorher passiert sein. Deswegen ist es für uns so wichtig, dass man nicht den Leuten mit großen Geschichten kommt, was da so alles schon für Glaubenserhörungen gegeben hat, bis hin zur Totenerweckung, was manche heute schier aus der Fassung bringt, wenn man ihnen sagt, ja, wir leben in einer Zeit, wo permanent Toten auch auferweckt werden. Richtig Tote. Nicht so Scheintote oder so. Richtig Tote. Was ist da mit mir? Mit meinem kleinen, aber doch wichtigen Anliegen? Solche Geschichten. Die bauen ein anderes Glaubensbild auf, bevor das Innere wirklich zunächst mal in eine Beziehung zu diesem Gott gekommen ist. Und zwar so, dass ich sage, und wenn die Welt kaputt geht und ich oder meine ganze Welt zusammenbricht, ich kann von dir nicht mehr weg. So wie wir heute gesungen haben. Ich liebe dich einfach. Ich kann nicht anders. Diese Beziehung ist da, ja. Bevor das passiert, sind viele schon ausgestiegen. Und wenn sie dann nur eine Geschichte hören. Wir hatten mal einen Kongress für Jugendliche. Den haben wir in einer Dreifachturnhalle abgehalten. Da waren so 1200 Jugendliche. Und dann haben wir extra jemanden eingeladen, der echt schon was zu sagen hat. Was ich nicht wusste, ist, dass die Person, ich muss es jetzt wirklich so sagen, die Person gedacht hat, das beeindruckt Jugendliche. Und sie stand da vorne auf der Bühne und erzählte eine Story nach der anderen. Ich bin überzeugt, alle waren wahr. Aber als Amerikaner oder Amerikanerin, ich sage es jetzt mal so, laufen vielleicht auch Dinge ein bisschen anders als bei uns. Jedenfalls, der Effekt war katastrophal. Wir haben dann einen Gottesdienst gefeiert und ja, nicht nach diesem Kongress, sondern ein paar Monate später. Und dann kommt ein junger Mann im Rollstuhl, den ich schon kannte, der war schon bei dem Festival gewesen, der war schon in unserem Gebetskreis gewesen. Und dann sagte er, mir reicht's. Ich war jetzt in Rom bei einer Wallfahrt und der damalige Papst sagte zu diesen, es waren ungefähr 300 Kontergan-geschädigte junge Menschen, sagte ihnen, ihr seid von Gott auserwählt, eine ganz besondere Last zu tragen. Und dann ist er zu mir dahin gefahren und hat gesagt, Fred, ich muss dir eines sagen, für mich ist die Sache gestorben, erledigt. Nicht? Natürlich hat man auch mit ihm gebetet. Natürlich. Und es gibt ja auch Zeugnis dafür, dass Arme nachwachsen oder Beine. Gibt's ja. Aber es passierte ja nicht. Und dann muss man trotzdem, es war unvernünftig. Wir hätten vorher gucken müssen, dass die Beziehung zu Gott stimmt, damit man diese Durststrecken, dieses Warten, diesen Quälgeist von Ungeduld in uns zum Schweigen bringt und sagt, nein, ich weiß nicht, was er will. Er weiß nicht, was er vorhat. Ich weiß nicht, was er vorhat. Er weiß es. Aber ich vertraue dir. Das Vertrauen in uns immer größer werden zu lassen. Wir müssen eigentlich zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, Jesus, ich danke dir für diese bescheidene Zeit, in der ich jetzt bin. Aber eins ist kostbar. Ich hänge mich immer mehr an dich dran. Ich vertraue dir immer mehr. Ich klammer mich fest. Das ist eine Möglichkeit, mit Gebet und scheinbar mangelndem Erfüllung des Gebetes umgehen können. Das größere Problem ist aber, wir haben ein ganz arg schlechtes Gedächtnis. Für viele Dinge, um die wir Gott gebeten haben, die dann später eintraten, haben wir gar nicht gemerkt. Haben wir einfach weggesteckt. Ja, das war ja dann plötzlich irgendwo selbstverständlich. Aber das war es nicht. Bis wir in unserer Beziehung zu Jesus so weit kommen, dass wir merken, es ist alles kein Zufall, brauchen wir Hilfen. Etwas vom Besten ist, ein Gebetsjournal zu führen. Einfach, heute ist der 29.8. Ich habe Gott um das und das und das gebeten und ich überlasse es ihm, wie er das macht. Finito. Schluss. Wir müssen nicht Gott vorschreiben, wie er zu handeln hat. Er soll es so machen. Aber ich schreibe es auf. Genau, was ich wollte. Und dann kommt immer was dazu und es geht Seite um Seite und so. Und irgendwann, wenn ich wieder mal zurückblätter, sage ich, Mensch, das hat sich erfüllt, das hat sich erfüllt, das hat sich erfüllt. Das gibt's ja gar nicht. Also wir haben als, wenn man sagt, ja, wir sind die undankbaren Zweibeiner. Das ist eine Beschreibung des Menschen, der einfach vergisst. So vieles vergisst, was wir im Leben schon an Bewahrung bekommen haben, an Gutem bekommen haben. Wenn ich an Bewahrung allein denke, in meinem Leben, Sekundenbruchteile haben entschieden und ich wäre nur noch, niemand mehr da gewesen. Ein Sekundenbruch. Ich war noch jetzt in einem Gebirgscamp und das war ganz in der Nähe von einem Berg, an den ich eine ganz tiefe Erinnerung habe. Eine ganz eigenartige. Und zwar war ich im Winter mit einem meiner Mitbrüder unterwegs und wir waren so immer möglichst verrückt, dann wird es wenigstens spannend. Und wir steigen einen Ziehweg hoch, der gerade erst so gemacht worden war. So ganz grob noch das Geröll und so. Und super, dann kommen wir vielleicht auf die Seite von dem Berg. Wir steigen einfach weiter und irgendwann war Schluss. Dann war eine kleinere, größere, also so ein größerer Platz, wo was umdrehen konnte, war da. Und da standen wir da und haben gesagt, ja, jetzt müssen wir hier kampieren. Der Weg geht nicht mehr weiter. Und dann sehen wir auf der Seite eine kleine Holzhütte, so aus Rinden zusammengelegt, wie das früher die Waldarbeiter gemacht haben. Darin konnten die schlafen. Tatsächlich, innen drin haben sie so mit Pflöcken und Stange und dann viel Geäst drüber, haben sie so zwei Bänkchen gehabt, rechts und links. Haben sie gesagt, ein Hotel, mitten im Gebirge. Wieder reingezogen, es war schon stockdunkel, nicht? Und haben noch ein bisschen in den Taschendippenlampe noch schnell was gegessen. Und dann haben wir ein Feuerchen gemacht, innen drin, dass es schön warm wird. In der Mitte, eher drüben, wie hier. Und dann haben wir hier das ein Feuerchen gemacht und immer nach, haben so einiges Holz noch mit reingeholt und nachgeladen. Und das Feuerchen brannte herrlich und es war warm. Und dann sind wir eingeschlafen. Am nächsten Morgen wachen wir aus, wir packen unsere Sachen zusammen. Und einfach so gucke ich nochmal unter mein Bett, mein Gestell. Und da steht ein Karton, ungefähr so groß. So. Und denke, oh. Vielleicht was zu essen drin? Entschuldigung. Und dann mache ich den auf Und es sind lauter Stangen drin. Das Feuer daneben, eine Schachtel voller Dynamit unter meinem Bett. Man hätte von uns nicht ein Stäubchen mehr gefunden mit der Sprengkraft. Und da bin ich jetzt wieder so dran erinnert worden, da habe ich da so raufgeguckt und habe gesagt, ja, Jesus, so ist es. Aber du erinnerst mich auch immer wieder dran und ich danke dir, was alles schon in meinem Leben an Bewahrung war. Ja? Also das könnte alles ins Journal hineinschreiben. Gut. Trotzdem müssen wir auch ein bisschen weiter schauen, weil die Bibel betrifft ja nicht nur unsere Gebetserwartungen, und obwohl die in den Psalmen sehr oft da ist. Nicht? Herr des Herrn, ich will den Herrn suchen. Das ist nicht anders als, ich muss ja nicht Gott suchen. Ich suche eine Antwort, ich suche eine Hilfe, ich suche irgendwas. Und immer wieder auch diese Psalmen, die sagen, ich habe alles auf dich gesetzt, Gott, tu was. Und dann tat er ja auch was. In den Psalmen und nicht nur darüber hinaus. So, aber es gibt was anderes und das ist der Jakobus, der das mal in einem Satz sagt und ganz, ich habe mir auch rausgeschrieben, wir preisen die selig, die ausgeharrt haben. Also jetzt sind wir ja bei unserem Ausharren vom Anfang, aber das wird mit zwei R geschrieben und einem A und das andere war ein bisschen immer. Gut, wir preisen die selig, die ausgeharrt haben. Durchhalten, also in schweren Zeiten. Und interessanterweise, so seltsam es uns ankommen mag, wir leben in einer Zeit, wo es wirklich schwer ist. Wenn ich an Millionen von Christen denke, die weltweit verfolgt werden, die nicht wissen, ob sie am nächsten Tag nicht unter irgendeiner Fuchtel geraten. Wenn ich jetzt an die Christen denke, allein in Kabul, allein in Afghanistan. Wenn die rauskriegen, dass sie Christen geworden sind, haben sie keine Überlebenschance. Es sind schon jetzt Berichte rausgeworden, dass schon bereits Massenexekutionen stattgefunden haben. Sie holen die raus, die nicht mehr Bärte tragen, die sich vom Stil her geändert haben, wo die Frau nicht mehr verschleiert ist. Gut, die haben sich jetzt getarnt und lassen Bart nachwachsen, alles, aber allein die Bedrohung, die dahinter steht, das sind Zeiten, wir preisen die selig, die ausgeharrt haben. Was auch immer dann an Ende kam. Und ich denke, das ist auch einer von den Punkten, wo wir als Christen, die wir Gott kennen, einfach, wir dürfen da nicht locker lassen, ihm in den Ohren zu legen. Jesus, es tut mir weh, wenn ich an meine Geschwister denke. Wenn ich an die Frauen denke, die jetzt wirklich nur noch Panik schieben können. Und ich will jetzt nicht daran denken, was wir hätten retten können, wenn wir auch nur ein bisschen Ahnung hätten, ernst nehmen können. Man hat vorher schon so gewarnt, hat gesagt, Taliban wird zurückkommen, und zwar in Windeseile, und es wird schlimmer sein als vorher. Sie sagen das Gegenteil, ein paar, aber das erste größere Attentat war ja schon katastrophal. Und das nimmt einen mit und das macht einen, das muss unsere Herzen bewegen, dass wir sagen, Gott, greif ein um unsere Geschwister willen, weltweit. Warum? Ein friedliebender Hinduismus fängt an, jetzt Christen zu hassen. Was denn passiert auf dieser Welt? Überall, natürlich haben Christen irgendwo ein vielleicht auch ein bisschen privilegierteres Leben. Aber dieser Neid alleine kann es nicht sein. Das ist diabolisch, was da so abgeht. Weltweit mit der Christenverfolgung. ob das Afrika ist, Indien, manche Länder in Asien. Ja, und deswegen, wir preisen die selig, die ausgeharrt haben. Es gibt auch noch eine andere Art von Verfolgung, in der wir eher drin leben. Das ist die Verfolgung eines wohlwollenden Desinteresses, vorsichtig ausgedrückt. Wir kennen Nachbarn, Leute, wir sind sogar mit Leuten wirklich befreundet. Und wir möchten so gerne, dass die mal auf, jetzt sage ich es mit meinen Worten, auf den Trichter kommen. Das ist, dass sie mal etwas erfahren von einem Glauben, der ungeheuer lebenswichtig ist, in Zeit und Ewigkeit lebenswichtig ist, auch in diesem Leben schon. Wir wünschen es uns. Und dann kommen sie einfach, ach, weißt du, ist schon in Ordnung. Wenn du das brauchst oder wenn du das für dein Leben notwendig hast, schön, dass es dir hilft. Ich stehe auf meinen eigenen Beinen. Und du stehst wie vor einer Mauer und sagst dir, ich gehöre zu der letzten Gruppe der Deppen. Ich gehöre zu denen, die hier so offensichtlich auf keinem Auge wirklich blicken. Also diese Verfolgung der heruntergezogenen Mundwinkel hat etwas. Sie macht uns zu schaffen. Und sie ist schwierig auszuhalten. Es ist ungefähr so, wie wenn man, vielleicht hat jeder schon mal solche Erfahrungen gemacht, er fährt, möchte eine schöne Radtour machen und die Richtung, in die er fährt, aus der Richtung kommt der Wind. Heute ist das was anderes, da macht das ja der Akku unterm Hintern. Aber zu normalen Zeiten, noch vor 10 Jahren, wenn ich da eine Radtour gemacht habe, dann war oft ein Fahren gegen den Gegenwind. Warum immer auch dann Gegenwind war. Es war Gegenwind. Und dieser Gegenwind nimmt einem den Spaß. Nimmt einem sogar den Mut. Man wird mit der Zeit, jetzt morgen nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich steige aus. Oder ich steige ab und warte, bis sich der Wind dreht oder sowas. Jedenfalls, wer das mal erlebt hat, so richtig auf die Knochen hindurch erlebt hat, was Gegenwind bedeutet, dann merkt er, was das für ein Feeling in uns entwickelt hat. Und das geschieht uns auch im geistlichen Bereich. Wir erleben ständig Gegenwind. Immer überall Gegenwind. Man hört Artikel, man hört Sendungen, man hört Sachen, wo man sich sagt, ein Moment mal, da ist überhaupt kein Denken mehr darüber da, dass es vielleicht noch eine letzte Verantwortlichkeit gibt. Weit weg. Ich bin nicht unbedingt ein Anhänger der Linken, aber der Gregor Gysi hat einmal gesagt, und er ist nun wirklich nicht ein bekennender Christ, er hat gesagt, vor einem gottlosen Staat habe ich Angst. Denn der hat keinen Wert mehr. Was er gesagt hat, prophetisch vor fast 10 Jahren, erleben wir. Es gibt keinen Wert mehr. Es gibt nur noch einen Wert. Wie komme ich zu mehr Geld? Die Pandemie bricht aus und sofort sind die Ersten da, die daraus Profit schlagen. Kein Empfinden mehr für das, was, jetzt hätte ich mal gesagt, anständig wäre. Das macht man nicht. Ich kann nicht aus den Schwierigkeiten anderer Menschen Kapital schlagen. Wo sind wir denn? Also wie gesagt, immer nur Gegenwind, das macht einen mutlos. Und wir merken das auch, in unserem Land ist noch, trotz aller Prophetien, die wir haben, ich hoffe ja, die werden alle noch in Erfüllung gehen, und ich erlebe das vielleicht noch mit, alle Prophetien, die wir für Deutschland haben, wir leben in einer Zeit des permanenten Stück für Stück Versickerns unsere Grundlagen. Ich hasse es, wenn jemand sagt, dass Deutschland, wie heißt das, die Deutschland Leitkultur, nicht? Schon lange nicht mehr von wegen Leitkultur. War das Christentum vielleicht wirklich schon mal unsere Leitkultur? Dann frage ich mich, wie war es denn im Dritten Reich? War das unsere Leitkultur? Oder Gut, Blut und Leben, Religion? Gut, das ist das eine. Es ist also nicht nur, dass wir in die Welt schauen. Momentan ist es schwierig, da auszuhalten, was man mitbekommt. Wirklich schwer auszuhalten. Wo man einfach nur sagen kann, Gott, wenn es nicht gäbe, ich wüsste nicht, wohin. Ne? Manchmal denken wir so an Auswandern, aber es wird nicht anders. Man wird ja doch mitkriegen, was weltweit geschieht. Ganz zu schweigen von Umweltproblematik. Gut, aber es gibt noch eine interessante dritte Aufforderung oder Ermunterung oder, ja, wie soll man sagen, auch ein bisschen Ansporn oder so ähnliches. Das ist das Gutsein, unser Gutsein. Jetzt muss ich die Stellen vorlesen. Im Galaterbrief, 6. Kapitel, 9. Vers und der 10. noch dazu. Wir wollen nicht müde werden. Wir wollen nicht müde werden. Müde werden ist auch eine Art von ist es die sanftere Art vom Nicht-Durchhalten, vom Nicht-Durch-Ausharren wollen, das Nicht-Müde-Werden? Wir wollen nicht müde werden zu tun, was gut und recht ist. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir auch die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Dann geht's noch weiter. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Das ist Nummer 1. Im Thessalonicher Brief steht so ziemlich das Gleiche. Und zunächst einmal, gut sein, das ist, ja, natürlich, sei gut und redlich und wie auch noch immer. Das ist so ein, das kann man auch sagen, ein bisschen schwammig, der Begriff. Aber wenn man mal genau hinschaut, wo ich nicht müde werden darf beim Gutsein, ist zum Beispiel in meinem allernächsten Umkreis. In meiner Familie. Mit meinen Kindern. Mit meinem Partner. Gut sein. Ich habe dir schon 100 Mal gesagt, ja. Und ich mache es immer wieder und ich mache es immer wieder. Und drücke den Groll herunter, der sich auch bei solchen Wiederholungen in einem aufstaut. Ich will nicht müde werden im Gutsein. In einer Ehe alles andere als easy. Und ich denke mir, es hier sitzen einige, die zumindest Ehepaare kennen, wo denen fast die Luft ausgeht mit dem Gutsein. Sie sind sich nicht mehr wirklich gut. Sie wollen nicht mehr. Sie sind müde geworden. Der andere hat sie überstrapaziert, der Partner. Ach, die Partnerin muss ich jetzt auch immer dazu sagen, gendergerecht. Überstrapaziert. Ich mag nicht mehr gut sein. Ich hau jetzt auf den Putz oder jetzt gehört ein Wechsel her. Es wird sich dann zwar alles wiederholen, aber trotzdem. Wir scheinen ganz wenig Atem zu haben und wir werden ja auch verflixt nochmal immer älter oder vielleicht auch Gott sei Dank immer älter. Es braucht immer mehr Geduld. Und je älter man wird, und jetzt bin ich 76, jetzt merke ich langsam, ich habe schon so meine Ticks. Und die strapazieren wahrscheinlich meine Leute zu Hause auch nicht wenig. So ganz langsam, so vom Einräumen in die Spülmaschine, dass das da nicht wie Kraut und Rüben drin ist, sondern dass es ein bisschen nach Ordnung geht, kann man das Doppelte unterbringen. Lauter so Ja, aber da gehört Gutsein dazu, zu sagen, hey, komm, lass doch. Das hat ja nur begrenzten Ewigkeitswert. Wirklich nicht. Meine Güte. Also von daher, ich bin es müde, dir das zu sagen. Ich bin müde, es immer wieder zu regeln. Manche Sachen mache ich immer noch. Ich bin so ein bisschen, wie soll man das so sagen? Also ich mag es gern, wenn es ökologisch sinnvoll ist. Ich kann zum Beispiel nicht, ich kann nicht sehen, wenn Brot irgendwie hart wird, dann trainiere ich damit meine Zähne. Und ansonsten bin ich jetzt seit Zeit drauf, dass ich Wachstücher verwende fürs Brot. Und siehe da, es bleibt tatsächlich verrückterweise wirklich frisch. Ja, also halbwegs frisch, sodass man es immer essen kann. Ja, aber die Güte, die betrifft der Umgang mit Leuten, die Nachsicht, das Gutsein, wenn man aufschnaufen kann, weil man sagt, meine Kinder sind da sehr gut, so, ach Papi, ja, dann weiß ich Bescheid. Papi. Daher kriege ich schon Güte, ja. Vielleicht haben sie auch vorher schon mal ein bisschen was davon gelernt. Gut, jedenfalls helft Menschen, mit denen ihr zusammen seid, helft mal, oder mit die mit euch Kontakt haben, helft ihnen doch sagen, Leute, das Leben lohnt sich nur, wenn wir wirklich nicht müde werden, gut zu sein. Alles andere, jetzt kommt's ganz krass, ist vom Bösen. Die Aufkündigung der Geduld, die Aufkündigung des die Aufgabe des Systems Auge um Auge, Zahn um Zahn, also wie du mir, so ich dir, was im wachsenden Maß auch in Ehen gibt, ja, wenn der fremd geht, gehe ich auch. Zack, zack, die Ehe ist schon kaputt. Ja. Als Rache, als wie auch immer, wie kann ich den anderen verletzen? Wie? Das ist schrecklich, aber Realität. Das Müdewerden im Gutsein wird beschrieben, Galaterbrief 16. Also zuerst mal denen, die gläubig sind, da kommen wir jetzt dann gleich dazu. Der Hebräerbrief hat eine Stelle, die noch ein bisschen deutlicher macht, um was es uns jetzt auch hier als Gemeinde gehen könnte. Da steht im 10. Kapitel, Vers 23 bis 25, wir wollen an der Hoffnung festhalten. Also das ist ja auch so ein Ding, nicht? Dieses ganze Durchhalten muss ja getragen sein von einer Hoffnung, dass es mal anders wird. Im schlimmsten Fall wird es anders, wenn der Sargdeckel zuklappt. Ja, da fällt mir was ein. Habe ich vergessen, habe ich mir zwar hingeschrieben, aber vergessen. Zwei Beispiele. In der letzten Gemeinde, wo ich war, war eine in der Gemeindeleitung eine Dame, tolle Frau, 20 Jahre in der Gemeindeleitung, eine hingegebene Christin mit ganz viel Ausstrahlung und so. Also wirklich wunderbar. Und sie hatte einen Vater, stabil, hochintelligent, erfolgreich in seinem Leben. Nur, wenn die beiden zusammentrafen und sie mal hin und wieder versuchte, etwas von ihrem Glauben rüberzubringen, dann hat er gesagt, weißt du, ich lasse doch dein Hobby. Aber ich habe andere Interessen. Das ist nicht meins. Er wurde 80, er wurde 90. Sie gab nicht auf, im Herzen nicht auf. Manchmal ein Wort, manchmal ein Hinweis, manchmal ein kleiner Absatz, den sie zum Lesen gab oder so. Ja. Er wurde 99 und sie dachte, Jesus, also jetzt verstehe ich dir auch nicht mehr. Ich habe ein Leben lang für diesen meinem Vater gebetet. Also die Geduld, ich weiß nicht, ob ich sie hätte. Also unglaublich. Und dann geht sie ihn besuchen. Es ging ihm dann nicht mehr so ganz gut. Dann ging sie ihn besuchen im Altersheim und mit völlig verändert sitzt er im Sessel, strahlt sie an, sagt, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Und dann sie hat es nicht fassen können. Er muss eine komplette Begegnung mit Jesus gehabt haben. Es hat ihn umgedreht und 8 Tage später war er tot. Und das war ein Beispiel, wo ich mir gesagt habe, meine Güte, manchmal ist es im Umgang mit diesem, unserem Gott, wirklich so, dass man einen extrem langen Atem braucht. Extrem lang. Aber das Beispiel von ihr hat mir wieder gezeigt, 3 meiner Söhne, ja, sie sind alle wohlwollend dem Christentum gegenüber. Ich habe gesagt, ich überfrachte sie nicht. Ich stecke sie nicht jetzt permanent mit irgendwelchen frommen Sachen zusammen. Die haben alles mal durchgemacht, haben alles mal gelesen, sie kennen alles. Hat sogar einer mal einen Preis gewonnen bei einem Bibeltest. Ja, aber jetzt sind sie alle irgendwo ein kleines bisschen woanders. Und ich kann nur eines sagen, Jesus, ich drücke sie dir ans Herz, aber mach nicht so lange. Also ich habe keine Zeit bis 99. Gut, also diese Geduld des Nichtermüdens ist eine ganz, ganz besondere Geschichte. Aber gehen wir mal jetzt zum Hebräer. Ach so, die zweite Geschichte war noch, es gab einen interessanten Mann, ein Mann in der französischen Armee, der aufgrund unmoralischen Lebenswandels, und das will bei der französischen Armee etwas heißen, entlassen wurde als Offizier. Da waren dann noch, hat er strafversetzt, also er ist strafversetzt, da war er dann im Atlas unterwegs und hat sich immer gewundert über die Muslime, die da so ihre Gebetszeiten machen. Er hat dann nur darüber gelächelt, gar nichts. Und irgendwie muss ihm trotzdem irgendwas, muss ihn gepackt haben. Jedenfalls geht er zur Aussprache mit einem Abbé und das dreht ihn um. Er macht Theologie, studiert, wird Mönch, träumt davon, eine kleine Gemeinschaft aufzubauen, geht zuerst nach Jerusalem, arbeitet doch als Hausknecht, obwohl er Priester schon geweiht war, nach 6 Jahren Studium und so, als Hausknecht in einer Kommunität von Schwestern. Dann hat er gesagt, ich hoffe, irgendwo gibt es ein paar Leute, die das mitwollen. Nein, es mochte niemand mit. Dann hat er gesagt, ich glaube, ich muss noch ganz woanders hin. Und dann ist er nach Marokko und von Marokko aus ins Hoggar-Gebirge. Und dort gibt es Tamanrasset, das ist ein kleiner Ort. Und dann hat er außerhalb von diesem Ort eine kleine Klause sich gezimmert und hat darin gelebt und immer geträumt davon, dass er mal eine Gemeinschaft gründet. Tja, dann kam mal ein junger Mann und war hin und weg von ihm und hat auch mindestens 1 Jahr lang bei ihm ausgehalten. Und dann war er weg. Auch der Mann. Ja, und dann ein paar Jahre später ist er bei einem kleinen Aufstand von irgendwelchen Stämmen da aus Versehen, man hat ihn für jemand anders gehalten, erschossen worden. Dann hat man ihn hinter seiner Klause mit Kapelle verscharrt. Aus. Das Leben dieses Mannes, eine einzige Hoffnung, ein einziges Sehnen und nichts war. Und heute gibt es die Gemeinschaft in der ganzen Welt. Nach seinem Tod. Da habe ich mir gesagt, okay, das ist aber wirklich die letzte Form von Ausharren. In einer Hoffnung, in einer Sehnsucht. Ich glaube, du meinst es schon etwas anders mit uns. Und jetzt hören wir uns die Stelle an. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen und wollen nicht schwanken. Denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Und wir wollen einander aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. So, das hat jetzt einen Text etwas zu tun mit einer Gemeinde. Denn in der Gemeinde ist es auch nicht anders. Man kann ermüden. Ermüden, weil es zwar immer irgendwie nett ist und man trifft auch nette Leute, aber dann gibt es auch so vieles andere, was weh tut. Diese Gemeinde ist gebeutelt worden durch Weggänge. Die haben Zeiten durchmachen müssen und durchhalten müssen, die man keiner Gemeinde wünscht. Und da wirkt dann schon irgendwie auch, wie stehe ich zu dieser Gemeinde? Diese Zeit von Covid-19 macht jetzt mit Gemeinden einen ganz, ganz harten Prozess. Leute entdecken, ich muss ja gar nicht immer, ich muss ja vielleicht gar nicht in eine Gemeinde gehen. Ach, wenn ich noch was für meine Seele will, dann schalte ich den Fernseher ein. Dann kann ich mir eine Predigt aussuchen, wo ich will, von wem ich will, was ich will. Ich gehe der Sprache, der Frage nach, was bringt es mir überhaupt? Ich sage es jetzt mal krass. Dieses, was bringt es mir, dass ich in eine Gemeinde gehe, ist bereits der Tod. Ist tödlich. Ich darf sie mir stellen und sagen, oh ja, sie bringt mir etwas, weil ich gut sein kann. Nicht indem ich mir es besser wünsche oder anders wünsche oder indem ich irgendwelche Wahnsinnsaktionen vom Zaun breche. Nein, allein durch mein Kommen bin ich kostbar. Haben viele vergessen. Gut. Das Covid-19 hat, wie gesagt, da mitgeholfen. Aber dass allein jeder Einzelne mit seinem Dasein, mit seiner Lebensgeschichte, mit all dem, was er so mitbringt, mit sich, dass er allein schon wertvoll ist für die Gemeinschaft, ist für viele nie im Blick. Wenn einer von sich wirklich so denkt, so gering denkt, dass es auf ihn ja letztlich gar nicht ankommt, dann hat er noch nie in ein Zelt geschlafen mit einer einzigen winzigen Mücke drin. Ganz klein, furchtbar klein. Und keine Ruhe die ganze Nacht, weil das Viech erwischt und nicht so ohne weiteres. Kaum machst du das Licht an, sitzt du irgendwo. Das heißt, wir Menschen, gerade auch als Christen, nicht, wir haben so ein bisschen so das Gefühl, ach, auf mich kommt es ja nicht so an. Nein. Ich werde auch nie wieder fragen, was bringt es mir? Ich werde fragen, was bringt es denn der Gemeinschaft? Wir müssen runter von dieser Egozentrik, die wir im Christentum aufgebaut haben, bis zum Erbrechen. Was ist zum Beispiel die Frage, heißt, was bringt es dir, Jesus? Ja, es bringt Jesus was, wenn wir in Gemeinsamkeit vor ihm stehen. Es bringt ihm was. In einem Lied war die Rede heute, von dem du hörst gerne, hätte ich mal aufschreiben sollen. Es war so toll, habe ich mir gedacht, ja, wenn wir als Gemeinschaft vor Jesus treten, vor dem Vater im Himmel, uns zum Gebet und zum Gesang versammeln und sagen, wir sind hier, weil es dich gibt und weil wir dich lieben. Basta. Unbezahlbar, unersetzlich und das Gegenteil davon zu fragen, was bringt es mir? Nein. Das ist seine Sache. Das ist seine Sache. Wir müssen mal endlich runter von unserem Schema, mit dem wir alles angucken, was man uns so beigebracht hat. Bringt's da was oder bringt's da nichts? Und jeder darf sich wirklich von ganzem Herzen darüber freuen, wenn er in seinem Herzen bereits ein anderes Denken hat. Aber das Denken zu dem weg von meinem bringt's mir was, das ist die Umkehr. Die Umkehr zu diesem Gott. Jesus hat nicht gefragt, was bringt's mir? Hat nicht gefragt. Er hat das alles auf sich genommen, um uns in irgendeiner Weise zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Und das ist die göttliche Eigenschaft, die Gott für seine Kinder möchte. Eine göttliche Eigenschaft. Das ist die Treue. Es gibt Zeiten, da läuft's gut, da macht's Spaß, da sind wir dabei. Und es gibt Zeiten, da ist es dröge. Dröge sagt man da im Norden eher. Dröge, langsam. Was soll ich überhaupt da noch? Ja, ich werde ja gar nicht beachtet. Ich bin ja so, in einem Buch kam das mal vor, dem Chirurgen Kilian, vom Nebenmenschen Augustus. Ich bin ja nur ein Nebenmensch. Bin ich wertvoll in meiner Persönlichkeit? Das sind Gedanken, die wirklich gegen Gott gerichtet sind. Gott sagt, du spinnst du eigentlich? Du bist mein Kind. Willst du noch einen größeren Wert haben als das? Was hält dich davon ab, diese Eigenschaft auszuleben? Ich bin da, weil du da bist, Gott. Ja, seine Treue ist niemals halbherzig. Er trägt uns durch, auch wenn wir eine schwere Last sind. Das ist unser Gott. Er ist treu. Und wir sollen etwas von dieser göttlichen Treue empfangen. Noch etwas. Wenn man im Gebirge unterwegs ist, tut mir leid, dass ich immer so Gebirgsbeispiele bringe, aber ich habe die meiste Zeit meines Lebens eben neben dem Beruf auf den Bergen verbracht. Wenn einer einen relativ schweren Rucksack hat und trägt den so lässig, so cool, nicht? Das vielleicht kommt gerade eine Mädchengruppe entgegen, ne? Trägt man so lässig über die Schulter, so in einem Riemen, der macht das nicht lange. Der wird unter dieser Last irgendwann sagen, ich kann nicht mehr. Ich mag auch nicht mehr. Ich kann und ich mag nicht mehr. Trottel, zieh doch den Rucksack richtig an. Möglichst mit der Belastung auf beiden Schultern und dann noch auf der Hüfte, dann kannst du stundenlang gehen mit 20 Kilo. Das gilt auch für eine Gemeinde. Wenn ich nur so mit halber Schulter sozusagen eine Gemeinde innerlich so mittrage, ach ja, heute ist ja wieder Gottesdienst, ich muss ja hin, ich muss mich ja sehen lassen. Forget it. Aber wenn ich sage, nein, auf meine zwei Schultern gehört die Last dieses Tages in dieser Gemeinde. Gerne. Weil ich etwas von der Treue Gottes in meinem Leben leben möchte. Von daher ist dieses Thema aushalten und durchhalten in allen Richtungen, sowohl in unserem ganz engen Privatleben mit Gebet und mit Angehörigen und Nachbarn vielleicht, genauso wichtig wie weltpolitisch, wie auch was das Gemeindeleben anbelangt. Eines von den Dingen, die uns die Heilige Schrift beibringen will und letztlich hinter der Heiligen Schrift steht, dieser unser Gott, der sagt, hey, ich weiß, dass euer Leben schwer ist und manchmal richtig unerträglich ist. Manchmal sogar unerträglich in einer Gemeinde sein kann, wenn es nämlich Grabenkämpfe gibt oder sowas. Zurzeit ja nicht, die Gräben sind geschlossen. Aber Ich weiß das doch. Aber ich vergiss nicht, dass du mich hast. Ich trage dich durch. Ich trage dich durch, denn ich bin von Natur aus treu. Vater, ich danke dir, dass wir uns in deiner Treue bergen können. Dass du es bist, der uns so verändert, dass wir nicht mehr nach dem fragen, was uns jetzt im Moment nutzt, sondern was allen nützt. Die anderen zu sehen, dich zu sehen, von uns wegzukommen und innerlich glücklich zu sein, dass wir geliebt sind. Bringe uns das mehr und mehr innerlich bei. Lass uns begreifen, dass alle unsere Gebete auch nicht verloren gegangen sind, sondern dass sie bei dir sind und dass du weißt, was du mit ihnen tust. Und ich danke dir, dass du ein solch treuer und uns durchtragender Gott bist. Amen.